Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von der Kurzen Ecke, dem Hockey-Podcast der Quirin Privatbank, dem Hamburger Hockeyverband und Run Forward Media. Und Run Forward Media heute wie immer in bewährter Form vertreten durch Marie, die an meiner Seite sitzt, wie immer, wenn wir Podcast-Zeit haben. Herzlich willkommen, Marie.
Ja, auch von mir hallo.
In altbewohnter Weise fehlt natürlich noch jemand Drittes im Bunde bei so einem Hockey-Podcast. Und das ist heute bei uns Stefan Kermas. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Hallo Heiko, hallo Marie. Vielen Dank für die Einladung hier in dieser schönen, netten Runde. Vielen Dank.
Stefan, du bist Volljurist. Das ist jetzt nicht unbedingt so spannend für einen Hockey-Podcast, aber du bist zweifacher Olympiasieger als Co-Bundestrainer und ehemaliger Herren-Bundestrainer der Hockey-Nationalmannschaft in den Jahren 2017 bis 2019. Habe ich einfach mal so recherchiert, kann man ja. Mit bereits 22 Jahren warst du einer der jüngsten Bundesliga-Trainer aller Zeiten. Habe ich das so richtig recherchiert vorher?
Stand mal irgendwo, ich war 22 und ob es der Jüngste war, ich glaube, André Henning war auch ähnlich jung oder ähnlich alt. Ich glaube, wir nehmen uns da nicht viel, aber genau, mit 22 hatte ich damals die Freude, Ehre oder das Leid, je nachdem, bereits die ersten Herren in Berlin damals beim BHC zu übernehmen und von daher stimmt diese Info auf jeden Fall.
Super, also es gibt nicht nur Fake News im World Wide Web, also es gibt auch mal was Richtiges, sehr gut, so muss es sein. Erzähl doch mal ein bisschen von dir, wie fing das alles bei dir mit dem Hockey an? Wann hattest du zum ersten Mal einen Hockeyschläger in der Hand? Wie kam es dazu?
Eigentlich mega unspektakulär, dass meine Eltern in der Schule einen klassischen Aushang gelesen haben. Berlin Hockey Club sucht für nächsten Montag um 15 Uhr Schnupperkinder, wer hat Bock? Und meine Eltern fanden Hockey irgendwie cool, sie fanden Fußball uncool. Meinten, du kannst alles machen, Kind, aber geh nicht zum Fußball. Dann habe ich dann natürlich privat mit meinen Jungs immer gespielt, aber Hockey fand ich irgendwie von vornherein cool. Und dann der Klassiker mit drei Klassenkameraden dahin. Zwei haben irgendwann aufgehört, Stefan ist da geblieben. Sehr früh gespielt, ich glaube auch relativ talentiert gespielt, Bundesliga-Bereich auch später gespielt, aber halt auch sehr früh auf die Trainerschiene gekommen. Auch da wieder, das heißt Zufall, aber jemand anderes hat erkannt, der hatte irgendwie ein Talent für offensichtlich. Also habe ich 20 Bälle bekommen, weil sie haben 20 bunte TK-Bälle und gesagt, hier Stefan, war auch wieder Montag, nächsten Montag, 16 Uhr. Anfängertruppe, geh da mal hin mit einem anderen Trainerkollegen und mach jetzt mal einen auf Trainer. Und wenn mir andere sagen, dass ich was gut kann, dann glaube ich denen das immer. Also bin ich da hin und so hat dann quasi mit 13 Jahren meine Kindertrainerkarriere angefangen. Dann habe ich da alle möglichen Jugendmannschaften trainiert, wurde einmal deutscher Meister. Und dann, wie es dann halt so häufig ist, naja, in den ersten Herren gibt es gerade Probleme und da haben wir gerade keinen. Stefan, du machst das jetzt mal. Ich so, nee, ich kann das nicht. Da war damals noch Andreas Keller, Olympiasieger 92. Da waren die Hälfte der Mannschaft älter als ich. Also, nee, Freunde, das ist too much. Das kann ich nicht. Doch, doch, du kannst das. Also wieder haben andere gesagt, du kannst das. Dann habe ich gesagt, okay, dann kann ich es halt. Und so war dann eigentlich meine Karriere so ein bisschen vorgeschrieben oder vorbeschrieben. Ich war früher Torwart, habe dann irgendwann aufgehört, keinen Bock mehr gehabt, weil ich dann auch nicht mehr so gut war. Und Trainer fand ich irgendwie cool. Und lange Rede ohne Sinn, die Arbeit mit Menschen, die Arbeit mit Mannschaften, die Arbeit auch um des Erfolges willen, ich bin sehr erfolgsgetrieben, ich bin sehr ehrgeizig, fand ich immer schon toll und cool. Und irgendwie matcht sich das von vornherein, dass ich in meiner Lieblingssportart dann auch Mannschaften begleiten durfte. Das war irgendwie ein Fit über viele, viele Jahre.
Learning by doing par excellence, so wie du erzählst.
Ja, in der Tat. Also ich glaube, wenn ich damals auf mich gucke, ich glaube, ich habe das gnadenlos schlecht gemacht. Also ich habe es, glaube ich, irgendwo gut gemacht, weil irgendwie waren die Eltern zufrieden und die Kinder auch. Aber rein inhaltlich, didaktisch war das natürlich völlig Grütze, weil wenn du mit 13 da hinkommst, kannst du ja nichts, außer dass du dir ein bisschen Fußballtrainer-Gelaber aus dem oder deinen eigenen Trainer und schreist ihn ein bisschen an, finde ich halt cool, aber das war natürlich wahrscheinlich völlig, völlig Banane. Also Learning by Doing kam es dann erst über die Jahre
mit Sicherheit. Prima.
Ja, auf jeden Fall auch Respekt, dass du so früh schon so viel Verantwortung übernommen hast. Ich glaube, das kann auch nicht unbedingt jeder. Wie bist du denn damit umgegangen, eigentlich so früh diese Führungsverantwortung zu übernehmen? Ist das von Anfang an leicht gefallen oder wie muss man sich das vorstellen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe mir damals darüber relativ wenig Gedanken gemacht. Und das nehme ich auch in der heutigen Generation wahr, dass je mehr wir uns, also klingt blöder, je mehr wir uns damit auseinandersetzen, was in der Welt alles schwierig ist, je mehr wir darüber reden, wie anspruchsvoll Führung ist, desto unattraktiver wird diese Führungsidee auch. Und ich habe mir damals überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Hey, ich mag Kinder quasi, ich mag Menschen, ich mag Hockey, ich mag Erfolg, ich mag Taktik, das passt doch wie Arsch auf Eimer. Also ich habe mir eigentlich über die Verantwortung, die ich damals schon übertragen bekommen habe von dem Verein und auch von den Eltern, ich war nicht mehr volljährig, ne? Also ich war noch ein kleines Kind. Ich habe mir darüber keine Gedanken und das war eigentlich gut, weil dann gehe ich im Leben meistens viel unbekümmerter an Dinge ran, als wenn ich mir tausendmal überlege, was jetzt alles schief gehen könnte. Das habe ich damals nicht getan, das war, glaube ich, im Nachhinein eine große Stärke von mir.
Also einfach machen quasi.
Ja, den Spruch mag ich nicht so, weil er immer so ein bisschen auch nach abgeschoben, ja, jetzt halt mal die Klappe, denk nicht nach, mach einfach mal. Aber für mich selber war es einfach machen. Also hey, wie gesagt, andere haben mir gesagt, du kannst das gut. Ich habe gespürt, Leute reagieren auf mich. Ich hatte mega Bock auf das Thema Training, Taktik und Gewinnen. Also ne, alles, was ich irgendwie gerne mache, konnte ich da irgendwie verwirklichen. Und dann habe ich es einfach gemacht, in der Tat. Und hatte eigentlich nie Sorge, kann ja auch schief gehen oder was kann nicht klappen. Da war ich mir damals im Leben. Mittlerweile macht man sich ja viel mehr Gedanken darüber, je älter man wird, traurigerweise. Oder ich zumindest. Damals habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht.
Aber der Zuspruch hat wahrscheinlich auch geholfen, dann von deinem Umfeld. Du hast gesagt, viele haben dir schon zu gut zugeredet, gesagt, Mensch, du kannst das, mach doch diesen Trainerjob, wir trauen es dir zu. Das hilft ja wahrscheinlich dann auch ungemein.
Total. Und das ist ja auch ein schönes Zeichen überhaupt im Leben, wenn wir hier über Mitarbeiter, wenn wir über die Bankenszene reden, wenn wir über Hockeytrainer reden. Natürlich brauchen Mitarbeiter irgendwie das Gefühl, da traut mir jemand etwas zu. Und Spieler wollen auch das Gefühl vom Trainer haben, hey, der Trainer setzt auf mich und nimmt mich nicht nach jedem Fehlpass raus. Und so brauchen natürlich auch Trainer im Verein da irgendwo das Gefühl, das Grundgefühl, hey, ich bin hier gern gesehen, ich kann hier gut arbeiten, ich kann mich hier entwickeln und jemand kümmert sich um mich. Und das hatte ich damals in dieser Trainerrunde in Berlin damals total gegeben. Wir hatten ein ganz tolles Trainerteam mit gar nicht viel gegenseitigem Support. Und es ist ein gutes Gefühl, wenn andere einem das Gefühl geben, hey, du machst das gut, du kannst das. Trau dich mal.
Absolut. Du hast eben gesagt, Mensch, Bock auf Trainer sein. Nach deiner Bundestrainerzeit hattest du keinen Trainerjob mehr angenommen. Warum nicht? Hattest du da eine Pause? Brauchtest du mal wieder so einen Reset-Knopf drücken? Oder was war der Grund, warum du danach nicht mal als Trainer gearbeitet hast? Zumindest im Hockey nicht.
Ja, genau. Also, wo fange ich an? Das Ende war ja nicht selbst gewählt. Also ne, nach dem vierten Platz bei der EM war dann der Verband der Meinung, nee, das wird nichts mehr. Ich sage, okay, dann gehe ich mal lieber schnell, bevor es hier weiteren Ärger gibt. Also letztendlich wurde ich ja rausgenommen aus der Position und habe dann auch so gemerkt, okay, auch wenn ich das Ende gerne selbst gewählt hätte, zu dem Zeitpunkt waren es dann, ich kann es gar nicht nachrechnen, wie viele Jahre Trainer da sind, also wahrscheinlich über 25. Dachte mir, okay, das ist vielleicht auch ein Zeichen, jetzt mal noch was anderes zu machen. Und ich sage immer, ich habe im Hockeytrainerleben, ich habe alles gewonnen und alles verloren. Also ich habe Gold mitgewinnen dürfen, ich habe Deutsche Meister mitgewinnen dürfen, ich habe entscheidende Spiele verloren, ich bin nie aufgestiegen, ich habe am Ende meinen Job verloren. Also ne, da war alles dabei, von richtig, richtig geil bis richtig scheiße. Und dann dachte ich mir einfach, na gut, vielleicht ist jetzt einfach der Zeitpunkt mal für was anderes. Dann kam ja auch Corona, so war dann auch nicht so attraktiv da, irgendwie als Trainer zu arbeiten. Ich hatte in der Tat ein, zwei auch spannende Angebote. Aber nee, habe ich mir gedacht, jetzt hast du so lange in dem Job viel gemacht und rein investiert und hast deine Abende verbracht und deine Wochenenden. Jetzt ist Zeit für was Neues. Und deswegen war ich überhaupt nicht mehr scharf darauf. Im Gegenteil, ich war eigentlich froh, relativ schnell auf eine neue Spur gekommen zu sein und nicht nur in Anführungsstrichen, ich liebe Hockey, aber quasi nicht nur im Hockey mein Leben zu verbringen, war ein gutes Gefühl für mich.
Damit den Horizont auch erweitert. Ne?
Ich also bin ein typischer Zwilling, glaube ich, wenn man das so sternzeichenmäßig sagen kann. Ich bin mega neugierig, ich will mich immer weiterentwickeln, zumindest ist mein Anspruch an mich, und ich glaube, weiß ich nicht. Aber und dann ging es auch total schnell richtig gut in dieser anderen Sphäre, in dieser Business-Beratungsecke weiter. Und da war dann auch für mich der Bedarf, hey, ich muss jetzt unbedingt wieder aufs Trainingsfeld zurück, der war nicht mehr da. Also es war auch eine Führung mit ein bisschen Glück und Geschick, aber ich habe dann so viel Energie in was anderen wiedergefunden, dass ich dem nicht hinterher getrauert habe, interessanterweise.
Ja, du hast es gerade schon angedeutet, du hast dann so ein bisschen einen neuen Weg gefunden. Heute begleitest du Unternehmen in puncto Teamentwicklung. Du hilfst also quasi Teams und Führungskräfte stärker zu machen. Wie hat sich das genau entwickelt? Wie bist du dazu gekommen?
Das habe ich nebenberuflich eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren gemacht. Du wirst ja dann, wenn du ein bisschen, das heißt Erfolg, aber wenn du ein bisschen Bekanntheit in so einer Sportart erzielst, dann kommen mal die ersten Unternehmen und buchen dich mal für eine Keynote und buchen dich mal für so einen Workshop. Also das habe ich auch da wieder, ne, amateurhaft haben mich andere gefragt, ey, du kannst das doch, mach doch mal. Ich so, ja, mal gucken, ob ich das kann. Und das ging eigentlich schon so, ja, so nach den ersten Olympia-Goldmedaillen 2008, 2012 ging das schon los, aber wirklich nur nebenberuflich und so ein bisschen auf Sparflamme. Und dann habe ich mich erstmalig, was ein gutes Gefühl war, sogar hier in Hamburg, habe ich mich erstmalig Ende 19 selber beraten und coachen lassen von einer sehr bekannten, prominenten Personalberaterin, von Psychologin. Und habe die mal gefragt, was glauben Sie denn, was könnte ich eigentlich noch gut machen in meinem Leben? Und dann kamen wir gemeinsam auf diese Idee, naja, guck mal Stefan, das ist doch eindeutend. Also dir folgen Menschen, du machst gern mit Menschen, du hast was Motivatives, du hast Energie, du bist ein analytischer Typ, du kannst Business und du kannst Hockey. Das schreit danach, mach dich selbstständig und mach daraus ein Business. Und das war für mich so dann auch glasklar von meinem geistigen Auge. dass ich einfach das, was ich die letzten Jahre schon nebenbei gemacht habe, mich dann auch getraut habe, das war auch mit Sicherheit mit Corona eine mutige Entscheidung im Nachhinein, gesagt habe, hey, da will ich jetzt rein. Und ich habe es bisher in der Tat, klingt immer so ein bisschen pathetisch, ich habe zu keiner Sekunde bereut und ich liebe, was ich tue gerade. Und gerade die Verbindung aus Sport und Business, gerade die Verbindung und die Learnings aus dieser hochdynamischen und anspruchsvollen, geilen Sportwelt irgendwo mitzunehmen in Gedanken der agilen, neuen, modernen New Work-Welt, finde ich großartig und ja, treibt mich in der Tat jeden Tag an.
Genau diese Symbiose aus Sport- und Business-Welt, was auch sozusagen in deinem Coaching mit der Psychologin, wie du eben sagtest, rausgearbeitet worden ist. Jetzt aus deinen Erfahrungen, die du jetzt auch zwischenzeitlich schon gemacht hast in der Praxis, was kann die Sport- und die Business-Welt voneinander lernen? Wo siehst du die Schnittmengen jetzt aus deiner Erfahrung?
Es gibt eigentlich immer einen Bereich Pro und einen Bereich Contra, einen Bereich, wo die Businesswelt wahnsinnig viel lernen kann, denn auf so einem Spielfeld im Mannschaftssport, egal welchen wir jetzt nehmen, Eishockey, Basketball, Fußball, das ist halt hochgradig von Dynamik geprägt, weil du weißt nie, was passiert in 3 Sekunden. Ne? Also es gibt eigentlich nicht mehr Unsicherheit als den Raum auf so einem Spielfeld und die Trainer, andersrum, die Spieler werden von ihren Trainern ja über Jahre trainiert, dahin entwickelt, letztendlich in Gegenwart eines Problems, sage ich immer, eine Lösung zu finden. Nämlich, hey, ich werde von 3 Mitspielern umzingelt. Hey, ich habe einen Fehlpass gespielt. Hey, da steht ein Torwart vor mir. Also die haben eigentlich dauerhaft Probleme und werden dazu eigentlich entwickelt, über den Trainer Probleme zu lösen. Und das ist in der Businesswelt halt leider in ganz vielen Orten noch komplett anders.
Da werden Probleme viel gepflegt.
Ja, da werden Probleme gepflegt, das meine ich gar nicht. Aber die Mitarbeiter werden nicht darauf ausgebildet, nicht überall eigenständig Probleme zu lösen, sondern es ist immer noch dieses Hierarchiegequatsche, nee, kann ich nicht, ich muss meinen Chef fragen. Der muss aber auch seinen Chef fragen, der muss auch seinen Chef fragen. Und bis der Oberchef gefragt wurde, ist das Problem weg oder ist der Kunde weg? Und das ist in der Tat, also dieses Hashtag agil, dieses Hashtag wer löst Probleme, das lebt halt die Sportwelt durch die Spielregeln bedingt per excellence, weil der Spieler kann nicht hochgucken und fragen, hey Coach, was soll ich denn machen? In Gegenwart eines Problems trifft er eine Entscheidung. Also ganz großer, ich weiß, es ist noch sehr schwammig, aber für die 3 Minuten geht es nicht besser. Ja, aber es ist ein Bereich, wo jetzt ja Unternehmen ja auch dahin kommen, hey, wir bilden mehr Netzwerke, hey, wir geben unseren Mitarbeitern mehr Verantwortung, hey, wir verlagern die Verantwortungsstrukturen in die Peripherie und weg aus der Hierarchiepyramide nach oben. Also die Tendenzen gibt es jetzt ja auch. Und wenn du fragst, Heiko, was kann andersrum gelernt werden? In der Tat, Fluch und Segen zugleich. Unternehmen sind ja in der zu einem starken Anteil sehr, sehr stark prozessgetrieben. Und es haben natürlich Prozesse auch wahnsinnige Vorteile, weil Prozesse befreien vom Denken und Prozesse liefern in repetitiven Aufgaben schnelle Lösungen. Wenn ich halt sehe, gerade im Amateursport, wie unprofessionell wir in ganz vielen Bereichen, weil wir halt keine Prozesse haben, ja, da kann man so viel vom Business lernen, weil die machen aus allem im Prozess leider zu viel. Und die Mischung liegt wie immer in der Mitte und die Lösung liegt in der Mitte. Ja. Und wenn ich dann halt jetzt auch wieder lese im Hockey, ja, die haben gar keinen Ausschreibungskatalog für Endrunden, habe ich jetzt gelesen in der DAZ. Da frage ich mich, was machen wir denn seit 30 Jahren? Das wäre ein klarer Prozess. Ey, wir rechnen die Kilometer zusammen, da kannst du ja, egal wie du es machst, aber also es gibt ja, du kannst ja aus allem einen Prozess machen. Das finde ich halt so spannend. Oder wie oft ich auch von Vereinen höre, ja, wir haben eigentlich gar keine Anforderungsprofile für Trainer oder für Mitarbeiter.
Kann ich absolut verstehen, weil Prozesse geben ja Orientierung und ich sag mal, machen es effizient.
Genau.
Und dafür schaffst du Kapazitäten, um kreativ in anderen Bereichen unterwegs zu sein.
Und dann haben Vereine nicht mal Anforderungsprofile und es ist quasi einmal eine Aufgabe, hey, also nicht dauert das Zeit, so, aber ist ja auch ein Prozess sowas. Also da finde ich das spannend, dass in dieser freien, dynamischen Welt ist der Sport dem Business weit, weit voraus. Jetzt, wie immer, wir reden ja nicht schwarz, wir reden ja nicht alle, wir reden ja 1000 Einzelfälle. Aber in dieser, wo kann man wirklich Prozesse etablieren und optimieren, zumindest in der Vereinslandschaft, aber ich habe es auch in Verbänden wahrgenommen, da sind wir teilweise noch ganz weit weg von Effizienz. Und was ja auch ein Vorteil ist, aber es ist in vielen Bereichen auch ein Nachteil. Also da würde ich immer zuerst reingucken, was in meiner Organisation kann ich wirklich prozessmäßig in Kausalitäten quasi optimieren und prozessorientiert auflegen und wo bedarf es der Entscheidung des Spielers am Ball, weil der halt selber mit dem Problem eine Entscheidung treffen muss. Ganz spannende Unterscheidung.
Ich habe gelesen, deine Message ist ja auch so ein bisschen weg vom Kopieren und so ein bisschen den eigenen Stil finden. Wie wichtig ist es nicht nur im Job, sondern auch im Sport? Also es gibt ja viele Jugendliche und Kinder, die haben dann irgendwie Vorbilder zum Beispiel und versuchen die auch so ein bisschen nachzumachen oder ist sicherlich auch bei Trainern so. Wie findet man da die richtige Mischung irgendwie?
Vorbilder sind super. Also wir leben von Vorbildern. Wir leben von Luke Skywalker, von Bud Spencer und von David Hasselhoff. Also Vorbilder und auch im Sport sind natürlich großartig. Ja, vielleicht nicht alle David Hasselhoff, ich sehe gerade rumpfende Augen, aber Dirk Nowitzki, Florian Keller. Ja, also wir können uns ja tausend Hockey-Leute nehmen, die wir da kennen. So, also natürlich gibt es ganz viele Vorbilder und ich glaube, Vorbilder sind ja auch für Kinder so unfassbar wichtig. Träume, nachahmen. Ich will dahin, Mami. Ich will fünfmal die Woche zum Training.
Ja, auch ein bisschen Ehrgeiz zu entwickeln.
Ja, natürlich, total. Und am Ende merkt ja jeder junge Erwachsene dann irgendwann, hey, oder wird ja hoffentlich auch in dem Bereich gecoacht, was sind denn meine eigenen Stärken? Und weil Nowitzki halt diesen einen Hakenwurf gut kann, kann ich vielleicht aber dafür halt den Dreier auf einem Bein besser, sagt halt Curry so. Also ne, Orientierung ja, aber hoffentlich, und da kommen wir auch wieder zum Bereich des Trainers, hoffentlich eine ganz, ganz starke Stärkenorientierung. Also Orientierung ja, aber halt hey, die Sophie ist halt anders als die Anna zum Glück und die Michaela ist nochmal anders und was können die denn gut? Und dass die gerne alle spielen würden, wie keine Ahnung wer, ja wie Natascha Keller früher, ist ja keine Frage, aber sind sie halt nicht und sollen sie auch gar nicht sein. Und ich glaube, Vorbild ist sowas, ist so eine emotionale Leitidee, so eine, ja, hey, ich will auch mal zu Olympia und ich will auch mal wie die und die spielen, das ist ja auch schön. Aber hoffentlich haben Spielerinnen und Spieler sehr früh schon Trainer um sich herum, die ganz individuell auf deren Stärken schauen und dann kommt ein gutes Produkt daraus.
Aus deiner Erfahrung, wie lässt sich das Individuum fördern, was du gerade gesagt hast, was ja genau auch richtig ist, ohne zu viele Einzelkämpfer, die nebeneinander agieren, dann zu fördern? Wie ist da die Balance, gerade im Mannschaftssport dann auch? Hast du da eine Idee?
Ja, es hängt immer total von den Mannschaften ab. Natürlich der Vorteil im Sport gegenüber dem Business, wenn wir diese Brücke mal öfter wieder aufmachen, ist natürlich, dass die sich im Sport alle gegenseitig brauchen. Also wenn einer von den 11 oder 2 machen nicht mit, hast du halt ein Problem, weil 9 gegen 11 ist unfair, sage ich immer. Ne? Also die Sportmannschaft braucht sich per se, das ist eigentlich cool. Ne? Also die wissen halt, alleine reiße ich hier gar nichts. Im Business hast du nicht immer diese krasse Verbindung.
Also ich AG ist
mein naja, und wenn mal 2 halt nicht da sind, sagt halt der Oberguru, ist mir doch scheißegal, ist ja halt nicht da, ich mache hier trotzdem meine Kohle und meine Provision. Also die Abhängigkeit ist womöglich viel geringer in Businesswelten. Deswegen ist ja erstmal schön, dass wir diesen Kooperationszwang quasi im Sport haben. Und ich glaube, es muss halt immer erst das Wir und dann das Ich kommen. Und das ist auch so ein bisschen so Trainerherangehensweise, wenn natürlich die Trainer sehr viel in der Ich-Sprache sprechen und nur in der Du. Und ja, und wenn du jetzt noch besser wirst, Thomas und du, Michaela, ne, dann ich würde es immer andersrum drehen, von wegen, hey, ganz, ganz viel im Wir. Und wenn das Wir stimmt, wenn die Zusammenarbeitsebene klar ist, wenn die Was-wollen-wir-erreichen-Ebene klar ist, wenn dieses Wir schaffen, so plump es klingt, wir schaffen es halt nur gemeinsam, wir gewinnen zusammen, aber wir verlieren auch zusammen. Ist ja im Business auch ganz selten der Fall. Zusammen wird immer geil gefeiert. Und wenn die Quartalszahlen scheiße sind...
Wer war schuld?
Ganz genau. Hast du schon gesagt, absolut. Also wenn dieses ganz früh diesen Rahmen legen, hey, wir schaffen es nur gemeinsam, wir gewinnen, wir verlieren zusammen. Und dann natürlich auf das Individuum einzugehen, ist hoffentlich Teil meiner Traineridee. Wie bekomme ich den Einzelnen, wie kann ich den Einzelnen dann trotzdem womöglich in seinen Möglichkeiten noch verbessern. Beides ist Traineraufgabe, aber da setzt der Trainer auch mit seiner Sprache, mit seiner Herangehensweise, mit seiner Art der Führung natürlich auch ein ganz, ganz klares Zeichen. Wird hier mehr im Wir gesprochen und gedacht oder geht es halt um die Erziehung von Ich-AGs?
Du hast gerade das schöne Wort Kooperationszwang benutzt. Würdest du sagen, ist das quasi dieser Schlüssel zum Erfolg für ein Team, also dass man wirklich dieses Wir-Gefühl hat? Oder was braucht es für ein hochmotiviertes und dann auch erfolgreiches Team?
Ja, der Kooperationszwang ergibt sich ja eigentlich schon aus den Spielregeln quasi, ne? Dass du halt zu 6 Handball und zu 5 Eishockey und zu 11 Hockey spielst. Also das ergibt sich ja schon eigentlich, dass du halt alleine kannst es eh nicht gewinnen. Ich glaube, diese echten Teams, die am Ende, wo man sagt, hey, das war so cool, die 5 Jahre mit der Mannschaft, die haben natürlich viel mehr, was die brauchen. Und wahrscheinlich gibt es da auch 120 Parameter. Aber wenn man es immer wieder mal sich so anschaut im Nachhinein, was waren wirklich die erfolgreichen Zeiten von erfolgreichen Mannschaften? Ich glaube, die waren sich sehr, sehr klar darüber, was sie zusammen erreichen wollen und nicht nur, was der Einzelne erreichen möchte. Sie hatten eine sehr, sehr starke Schnittmenge in dem, was wir gemeinsam erreichen wollen, trotz aller Unterschiedlichkeiten. Ja, unsere 2012 Olympiasiegermannschaft war eine unfassbar geile Mannschaft, aber es waren zu dem Zeitpunkt nicht die 16 besten Freunde, die jetzt jeden Abend hier um die Häuser gezogen werden. Ne? Die haben sich total respektiert und akzeptiert, aber da sind mal die Fetzen geflogen. Also es muss nicht Best Friends sein. Sie haben eine hohe Vertrauensebene untereinander, das sieht man immer, immer wieder, was total schwer zu kreieren ist, aber dass die Mannschaften am Ende erfolgreicher sind, die ein Grundvertrauen, ein Basisvertrauen zu den Mitarbeitern haben. Klassiker, ich gehe morgens um 7 laufen, wenn es im Trainingsplan steht, geht die Marie auch morgens um 7 laufen. Ich glaube, die geht nicht morgens um 7 laufen und schon hast du ein Vertrauensproblem. Und das zeigt sich immer wieder, dass die Top-Mannschaften, dass die Top-Teams irgendwo es geschafft haben, ja, diese Vertrauensebene herzustellen und sich auch mal streiten können. Das nehme ich halt auch wahr als dritten wichtigen Faktor. Wir glauben immer, es muss immer alles heile Welt sein in der Business- und in der Sportwelt. Das ist aber totaler Quatsch.
Vielleicht ganz gut, wenn man es nicht immer in sich reinfrisst, sondern einfach mal rauslässt dann in dem Moment, oder?
Ja, und auch ein bisschen soziologisch betrachtet, Konflikt ist fortgesetzte Kommunikation. Also solange ich mich noch streite und Konflikt habe, solange rede ich noch miteinander. Wenn in der Ehe, wenn in der Beziehung nicht mehr gesprochen wird,
wir haben nichts mehr zu sagen.
Ist die Beziehung, ja, und das ist ein schönes Bild, ne? Dann ist das Ding halt tot. Also solange wir Konflikte haben in Teams, lebt der Laden. Und Konflikte sind ganz häufig die Grundlage und die Ursache für Innovationen. Das unterschätzen wir total. Wir glauben immer, dass wenn wir Leute haben und alle sind sich einig, dann läuft ja alles. Ich muss jetzt eine Knaben-B- oder U12-Mannschaft nicht zum sich Streiten erziehen. Darum geht es mir gar nicht. Ja, aber die erfolgreichsten Mannschaften wissen genau, was sie erreichen wollen, wo sie hinwollen. Die haben eine hohe Vertrauensebene, können sich mal die Meinung geigen und haben auch eine Kultur, eine Fähigkeit, sich auch mal zu streiten und gemeinsam nach der besten Lösung zu suchen. Die gibt es ja nicht immer, weil die steht nicht bei Google. Wir wissen ja, aber die finde ich halt, wenn ich mich auch mal in der Lage bin, im Konflikt auseinanderzusetzen.
Vielleicht eine Frage, weil die da gut reinpasst. Du hast mal gesagt, Erfolg ist nicht planbar, Leistung schon. Das zahlt so ein bisschen darauf ein, was du gerade gesagt hast, oder?
Jein.
Also, dass man eine Voraussetzung schafft, das ist aber keine Garantie dann für den Erfolg. Also, es ist ja auch, man ist wahrscheinlich als Team nie in einem fertigen Zustand. Es ist immer ein Entwicklungsprozess. Und es schafft dann die Basis, Erfolg zu haben. Aber es ist nicht die logische Konsequenz. Das
genau.
Meinst du damit, glaube ich.
Im Leistungssport und wenn Menschen zusammenarbeiten, sage ich immer, gibt es relativ wenig Kausalitäten. Es gibt nur Erfolgsfaktoren. Und Erfolg ist ein Abfallprodukt von Leistung. Wenn ich meine Leistung im Team optimiere, und dann ist immer die große Frage, was heißt Leistung? Da können wir uns 1000 Themen angucken. Aber Erfolg ist ein Abfallprodukt von Leistung. Deswegen, ich würde, andersrum, Erfolg wollen alle. Frag mal von 12 Olympiamannschaften, wie viele von euch wollen Gold gewinnen bei Olympia? 8, 7, 6, vielleicht mal 10, ja, 2 Business schaffen sie eh nicht so. Also das Erfolgsziel, auch bei Firmen, ja, wir wollen nächstes Jahr 100 Millionen Umsatz machen, ja, das interessiert keinen, weil das wollen 100 andere Firmen auch. Die entscheidende Frage ist, was sind die Erfolgsfaktoren, was sind die Leistungsfaktoren, an denen ihr schraubt, an denen ihr arbeitet, um den Erfolg zu ermöglichen? Wie oft trainiert ihr? Seid ihr die fitteste Mannschaft? Seid ihr taktisch flexibel? Habt ihr einen breiten Kader? Habt ihr junge, motivierte Talente? Habt ihr gute Trainingsbedingungen? Das sind dann Faktoren, an denen kann man schrauben. Und wenn man an denen vermeintlicherweise richtig und gut schraubt, kommt Erfolg als Abfallprodukt hinten raus.
Deswegen. Genau, so ticke ich auch. Ich habe auch noch nie einen Spruch, vielleicht stimmst du mir dazu, verstanden, Olympia, dabei sein ist alles. Nö. Also wenn ich schon dabei bin, dann will ich auch mein Bestmögliches da geben und Bestmögliches erreichen. Ob es dann immer der erste Platz ist, das muss dann realistisch sein. Aber dieses Dabeisein in alles fand ich persönlich immer schon, konnte ich nichts mit anfangen.
Ich glaube, wenn jetzt der einzige Skifahrer aus Äthiopien sich für die Ski-Olympischen Spiele qualifiziert, dann wird er wahrscheinlich nicht das Ziel haben, am Ende Gold zu gewinnen. Der wird wahrscheinlich sagen, hey, I'm happy to be here. Ja. Ja, also der wird schon sagen, hey, das ist alles. Aber ich weiß, wo du herkommst. Na klar, in der Gesellschaft, quasi in dem Umfeld, wo wir Sport treiben, sind die Leute vermeintlich ehrgeizig und wollen was gewinnen. Und da hat gesagt, keiner, ach, schön, dass ich hier war, aber jetzt trete ich mal nicht an, also das ist ja völlig klar.
Kann ich verstehen, ja.
Im November am 18.11. referierst du im Rahmen einer Trainerfortbildung des Hamburger Hockeyverbandes zum Thema Team ist nicht gleich Team, von moderner Führung zum Next Level Leadership. Was möchtest du in diesem Workshop vermitteln? Was ist dein Ziel?
Also referieren werde ich da gar nichts. Klingt so, als ob ich da einen 8-Stunden Vortrag halte. Keine Sorge, wird nicht passieren. Aber meine Teilnehmer oder die Teilnehmer werden ganz viel nachdenken dürfen und werden sich ganz viel austauschen dürfen. Und Spaß beiseite, also ich probiere eine gute Mischung hinzubekommen aus so ein bisschen so Input aus meinen Erfahrungen und aus anderen Welten, aber vor allem mal so die Kernfragen zu durchleuchten mit den Teilnehmern. Hey, was hast du, was habt ihr eigentlich für ein Führungsverständnis? Ja? Warum bist du eigentlich gerne Trainer? Also was ist die Aufgabe eines modernen, zeitgemäßen Trainers? Und dann nochmal so einen Erfahrungsaustausch zu starten. Wo oder wie nehmt ihr auch oder wo und wie nutzt ihr Elemente der Kooperation zwischen Mannschaft und Trainer? Weil sich natürlich in beiden Bereichen Business und Sportwelt so das Führungsverständnis ja auch verändert, gerade aus einem guten Grund ja auch verändert. Ne? Der große Patriarch vor 50 Jahren, einer hat gedacht und alle anderen haben irgendwie ausgeführt, den wird es halt nicht mehr geben. Der ist halt am Aussterben, sowohl biologisch als auch gesellschaftlich. Und von daher, um solche Fragen wird sich's drehen. Ja, wie kann man Teamführung womöglich auch mal anders denken? Wo und wie sollen, müssen Mannschaften auch beteiligt werden, wie früh kann man das auch schon üben, auch schon mit Kindermannschaften üben, also Stichwort Partizipation, ja, großes Wort, aber ja, ich sage immer, die Schwarmintelligenz, die Mannschaft ist immer schlauer als der Trainer Ja, die Abteilung ist immer schlauer als der Chef. Also muss der Chef ja irgendwie auf die Idee kommen, die Schleue seiner Abteilung auch zu nutzen. Und wie kann man das machen? Und wo sind aber auch Grenzen? Und wie sind Erwartungsmanagement? Das sind so Fragen, die ich gerne mit den Teilnehmern mal in einigen verschiedenen kleinen Methodenrunden erarbeiten würde.
Finde ich spannend. Schwarmintelligenz ist bei uns auch ein Thema. Ist ein Begriff, den ich auch eingeführt habe, sage ich mal ganz klar. Ja, macht Sinn, das Potenzial nutzen.
Wie auch immer, ne? Also das heißt nicht immer, wir müssen immer alle fragen. Da ist auch eine große Gefahr.
Ich klar,
nicht
also nur Basisdemokratie ist auch schwierig.
Absolut. Vergeudet nur Zeit und schafft auch Konformität. Also brauchen wir auch nicht. Ja, aber die Kernfrage, wo und wie macht es denn Sinn, dass ich meine Mannschaft in der Tat beteilige, in der Spielvorbereitung, in der Spielnachbereitung, in der taktischen Ausrichtung, in der Trainingsgestaltung. Also das sind große Fragen, aber es kann total Sinn machen. Vielleicht macht es auch gar keinen Sinn, aber das würde ich gerne mal mit den Teilnehmern diskutieren und mal ein bisschen durchspielen. Ja.
Und wer sollte aus deiner Sicht unbedingt kommen, wenn du jetzt mal Wunschkonzert hättest? Was für Teilnehmer hättest du da gerne in deinem Workshop, wo du sagst, das war richtig ein cooler Tag mit coolen Teilnehmern?
Ich hätte gerne ein ganz heterogenes Teilnehmerfeld von ganz erfahrenen Hasen, die mir sagen, Stefan, halt die Klappe, ich mache seit 50 Jahren so und ich will es gar nicht anders haben. Dann ist die Frage, warum die eigentlich kommen natürlich. Und ich hätte gerne ganz junge und auch unerfahrene Trainer, sagen, hey, Stefan, erzähl mal was zum Thema Trainer und ich habe gerade gestern angefangen. Und die würde ich gerne irgendwie vernetzen und mal gemeinsam drüber nachdenken, weil wir wissen ja auch, es gibt ja nicht die eine Art der erfolgreichen Trainingsgestaltung. Es gibt doch nicht die Art der einen Trainerpersönlichkeit. Es ist ganz viel individuelle Persönlichkeit. Aber mal sich mal zu überlegen, was könnten auch da wieder Erfolgsfaktoren sein? Wo gibt es tolle Geschichten, die erfahrene Trainer erlebt haben? Also ich hätte gerne so einen möglichst generationsübergreifenden, heterogenen Austausch, um mal irgendwie so das Neue mit dem womöglich erfahrenen Alten zu verbinden. Das finde ich cool.
Jetzt machen wir noch mal einen kleinen Themensprung. Jetzt wollen wir auch noch mal deine Hockey-Expertise hören. Und zwar im Dezember findet ja die Hallen-EM in Hamburg statt. Und als ehemaliger Bundestrainer, wie siehst du die Chancen der deutschen Hockey-Auswahl? Also die Herren holten bei der letzten EM in Berlin mit einem Perspektivteam den Titel. Die Nominierungen stehen noch nicht ganz fest. Tobi Hauck und Anton Brinkmann sind aber gesetzt. Was meinst du, werden sie den Titel verteidigen können?
Das Wort Perspektivteam hat sich immer so etabliert. Letztendlich weiß ich gar nicht, ob es ein Perspektivteam ist. Es sind einfach total gute Hallenspieler, die jetzt da auch dann nominiert werden. Oder ich glaube, die auch nominiert sind zu der Aufnahme hier unseres Podcasts seit ein paar Tagen. Also das ist eine Top-Truppe, die da aufläuft. Sehr Hamburg-lastig, was natürlich gut ist, weil natürlich die Hamburger Hockeyspieler gut sind, die Spielerinnen auch. Aber natürlich auch wahrscheinlich auch ein bisschen lokal Kolorit hier auch hervorzuprovozieren. Also absolut, was man so hört und liest, die Halle ist super geeignet, die wird relativ voll. Ich habe keinen Überblick, mit welchen Besetzungen die Konkurrenz mittlerweile anreist. Ich weiß nicht, ne, ob die Österreicher noch immer mit der gleichen erfahrenen Truppe wie seit 15 Jahren spielen und was die Polen. Also die haben ja immer wieder auch spannende Mannschaften in der Konkurrenz, aber wenn ich die Namen lese, sind sowohl die Mädels als auch die Jungs sind die top besetzt und eine schöne Mischung aus erfahren und jung, aber vor allem alles richtig gute Hallenhockey-Spieler. Also die spielen beide um den Titel mit und das wollen sie ja auch. Und ich denke mal, wenn alles normal läuft, dann wird an dem Sonntag doppelt gefeiert. Aber darf man nie unterschätzen, alles kann Selbstläufer, Hockey spielen können sie alle mittlerweile, aber die Mannschaften sind gut, ja.
Also die Chancen sind da. Wirst du auch mal vorbeischauen?
Ich werde vorbeischauen. Ich habe mich jetzt ein bisschen ferngehalten aus der ganzen Hockey-Geschichte die letzten 1-2 Jahre. Weil ich auch viel weg war, aber ich habe in der Tat Karten und werde mir das Finalwochenende anschauen und mal gucken, wen ich da noch erkenne und wer mich erkennt. Aber auf die Stimmung habe ich Lust und von daher werde ich da sein. Ja.
Hast du noch Kontakte?
Ja, sehr gute, sehr viele. Also ich habe ja auch über die Jahre ganz tolle Freunde gewonnen aus der Hockeyfamilie. Und Hamburg ist ja auch, wie man sagt, eine Hockey-Hochburg. Da gibt es ja laufen ja auch hier, wo ich da wohne, jeden Tag 3 Hockeyspieler über die Straße. Also da sieht man sich, da kennt man sich, hat er auch über die Jahre viel zusammen erlebt. Und ja, in der Tat, ich bin im Hockey sehr dankbar, sehr verbunden und dementsprechend auch weiterhin in starken Kontakt zu vielen Hockey-Leuten. Ja.
Stichwort Kontakt zu Hockey-Leuten. Siehst du dich irgendwann mal wieder als Trainer oder ist das für das Kapitel? Man soll niemals nie sagen, weiß ich alles, aber jetzt so mit deinem heutigen Wissen, mit deinen heutigen Plänen, siehst du dich mal wieder auf der Trainerbank oder sagst du, alles hat seine Zeit, das war's?
Ja, zweiteres. In der Tat, wenn ich jetzt nach meinen Motiven gefragt werde, würde ich aktuell sagen, motiviert mich nicht. Ich habe letztes Jahr eine Hallensaison, habe ich auch nochmal ausgeholfen. Eine Hallenrunde in München habe ich unseren etatmäßigen Trainer vertreten, das hat dann auch plötzlich wieder Bock gemacht, so 3 Monate so als Projekt, das war schon ganz cool. Aber als Hauptaufgabe sehe ich mich da aktuell nicht mehr. Ich bin auch in die Jahre gekommen, da können jetzt auch mal jüngere Leute an die Aufgabe ran. Aber dem Hockeysport insgesamt, so mit Struktur, Strategie, Trainerentwicklung, Trainerfortbildung, Mitdenken, wie kann man irgendwie einen Verein besser machen, das mache ich total gerne, habe ich in München jetzt auch gemacht, viele Jahre. Also da sehe ich mich schon in so einer Position unterstützend, aber am Trainerrand, die Abende und die Wochenenden sind erstmal für mich für andere Sachen reserviert.
Ja. Okay, ja, vielen Dank bis dahin für deine doch sehr, sehr nachvollziehbaren, auf den Punkt kommunizierten Ausführungen. Also ich konnte an fast allem, was du gesagt hast, und das ist schon eine hohe Quote, einen Haken dran machen. Ja,
ist ja langweilig.
Auch so, sehe ich auch so.
Ist ja langweilig.
Nein.
Habe ich dich gar nicht provoziert mit gewissen Aussagen.
Das ist ja nee. Okay. Dann, vielleicht muss ich in deinen Workshop kommen. Also muss ich mich irgendwie als Hockey-Community einschmuggeln oder ähnliches. Dann können wir das fortsetzen. Ja. Nein, aber wirklich spannend. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank euch. Und mit einer guten Zeit habe ich gerade ein Nicken bekommen hier.
Also ja, wir sind super in der Zeit und jetzt arbeiten wir noch zwei Traditionen ab. Die erste Tradition ist, dass du Marie und mir jetzt noch mal zwei Schnellfragerunden beantworten musst. Einmal so hockeyspezifisch, einmal auch ein bisschen in den privaten Bereich. Du kennst das. Man wird gefragt, St. Pauli oder HSV, und da muss man sich spontan entscheiden. Also genau das, was du vorhin gesagt hast, in der Gegenwart eines Problems schnell Lösungen finden und du musst jetzt schnell Antworten finden. Die Frage St. Pauli, HSV kommt nicht, das wäre ja zu einfach. Insofern, Marie, möchtest du die Hockeyfragen oder die privaten Fragen heute stellen?
Oh, ich fange heute mal mit den Hockeyfragen an, glaube ich. Ja, fangen wir mit der ersten Frage an. Feld oder Halle?
Und ich darf nur das eine Wort sagen, ich darf nicht erklären, warum. Okay, genau. Dann Feld.
Stürmer oder Verteidiger?
Stürmer.
Vorhand oder argentinische Rückhand?
Vorhand.
Laut oder leise auf dem Platz?
Laut.
Technik oder Athletik?
Athletik.
Nahtlos weiter. Buch oder Hörbuch?
Buch.
Kochen oder bestellen?
Bestellen.
Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.
Anruf oder Textnachricht?
Anrufen als Schule.
Schlager oder Hip-Hop?
Hip-Hop.
Alles klar. Super. Vielen Dank. Das war die erste Tradition. Die zweite Tradition ist, wir sitzen ja hier in einer Bank, nämlich der Quirin Privatbank, und bei uns ist es immer dem Gast und den Gästen überlassen, immer eine Frage, die rund um die Bankenwelt, Finanzwelt, was immer auch immer schon mal stellen wollten und sich vielleicht nicht getraut haben, weil bei uns ist es Usus, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten und die geben wir nicht. Insofern, was hat dich schon immer mal auf den Nägeln gebrannt rund um den Mythos Kapitalmärkte, Geld und die böse Bankenwelt?
Ich habe die Gefahren, dass es vielleicht ein Ticken zu weit weg ist, aber mich würde einfach mal eure Meinung als Fachkompetenz interessieren. So zum Thema Blockchain und Krypto. Mhm. Hype oder heiliger Gral?
Weder noch, würde ich antworten, aber keine Modeerscheinung. Es wird nicht wieder verschwinden, diese Thematik. Es hat aber noch keinen Reifegrad, dass man es wirklich als seriöse Anlageklasse bewerten kann jetzt im Verhältnis zu Aktien, Anleihen, Gold und so weiter. Warum ist das momentan so? Weil die Preisbildung, also Angebot und Nachfrage dieser Dinge, die man da handeln kann, noch zu sehr von wenigen Marktplayern beeinflusst werden und damit so ein bisschen dem Zufall oder einzelnen Interessen unterworfen sind. Nimm einfach den Bitcoin. Also der Bitcoin ist maßgeblich davon, was Elon Musk twittert. Punkt 1. Gerade wenn man Kryptowährungen nimmt, aber auch eben Blockchain-Technik und NFTs und alles, was es da Schönes gibt. Bei den Kryptowährungen ist ja einmal die Sehnsucht der Menschen, eine, ich sag mal, Währung oder Ersatzwährung zu haben, die nicht von Notenbanken beeinflusst wird. Also dieses berühmte Thema, die drucken einfach, es wird immer weniger wert. Diese Sehnsucht kann ich verstehen und die wird auch nie wieder verschwinden. Und da kann natürlich so ein Kryptogedanke wird nie wieder verschwinden, der ist da. Aber die Marktteilnehmer in diesem Kryptowährung, was ja auch eine gewisse Anonymität darstellt, sind natürlich Menschen, mit denen wir alle auch in Teilen nichts am Hut haben wollen, sozusagen. Also ich sag mal, alles, was man im berühmten Darknet bestellen kann, wird mit Kryptowährung bezahlt. Oder Thema Geldwäsche. Also die Marktteilnehmerschaft in diesem Segment ist noch nicht so etabliert, am Ende des Tages seriös, dass man es wirklich schon mal seine Altersvorsorge darauf aufbauen sollte. Man kann erste Dinge machen, man kann mal so ein Wallet, wie es heißt, das ist so dieses technische Instrument, was du vielleicht kennst, worüber es abwickelt wird, das kann man schon mal starten, da kann man schon mal ein bisschen Erfahrung machen und spielen. Aber ich würde dort jetzt nicht praktisch es schon als etablierte Anlageklasse ansehen. Und genauso mit dieser Blockchain-Technik, wo ich einfach sage, ich digitalisiere Investments, ob das nun Kunstgegenstände sind über diese NFTs oder Mikroimmobilienbeteiligung oder ähnliches. Das wird kommen, das wird sich auch etablieren, aber der Reifegrad ist noch nicht da. Also insofern mein Tipp, entweder aus der Ferne mal beobachten, es wird nicht wieder verschwinden und irgendwann wird es einen Reifegrad haben. Ich kann dir nur nicht sagen, ob es in 3 Jahren oder vielleicht auch erst in 10 Jahren ist. Oder wenn man Lust hat, es vielleicht auch schon mit ersten Anläufen mal probieren. Aber bau deine Altersvorsorge noch nicht darauf auf. Das ist so ein Bild dazu.
Vielen Dank im Namen aller Hörer und Hörerinnen.
Ja, gerne. Ja, Hat Spaß gemacht. Unsere Danksagung gegenseitig haben wir schon erledigt.
Danke an euch.
War super. Insofern auf ein neues und wir bleiben in Kontakt.
Ja, schönen Dank für deinen Besuch heute und dann schauen wir mal, ob wir Heiko noch in deinem Workshop unterkriegen. Ne?
Genau, ich weiß ja jetzt, wo ich mich anmelden muss.